In der aktuellen Folge geht es um die visuelle Darstellung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Weiter sprechen wir über Cybergrooming und sexuell übergriffiges Verhalten im Internet. Solltet ihr Probleme mit einem dieser Themen haben, sind wir euch nicht böse, falls ihr diese Folge skippen möchtet. Solltet ihr selbst geschädigte Personen von sexueller Gewalt geworden sein, egal in welchem sozialen Raum, wendet euch bitte an Stellen, die euch helfen. Wir packen euch Hilfsangebote und Anlaufstellen in die Shownotes. Gewalt gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind nie Bagatelldelikte und gehören strafrechtlich verfolgt.
Wen hast du dich denn so zurechtgemacht heute? Bei mich brauchst du das nicht, bei mir zieht das nicht.
Du weißt was, ich habe den ganzen Tag in müffigen Klamotten rumgehangen.
Das kenne ich, jeden Tag bei der Polizei.
Und möchte mich auch irgendwann mal fühlen wie ein Mensch und nicht wie jemand, der...
Ja, deswegen habe ich sogar meine Haare gemacht heute. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit.
Wir haben nie einen richtigen Start, wir fangen mal einfach an zu labern und
meistens
los.
Sagt Lisa aber dann irgendwas mit Markus.
Das ist richtig. Und das ist jetzt der Start, Markus, weil so werde ich jetzt garantiert nicht anfangen. Ich werde hier nicht irgendwie... mich in eine Ecke drängen lassen, das wird nicht passieren.
Das musst du auch gar nicht, das soll ja hier nicht sein. Ist ja ein Safe Place.
Markus, jetzt fange ich ja doch so an. Wir müssen, glaube ich, bevor wir unseren Gast heute vorstellen, ein paar Sachen mal vorab schon mal sagen.
Ja, Schuhgröße oder was möchtest du wissen von mir?
Nee, also diese Folge, die wird ein sehr ernstes Thema behandeln und wir möchten nur noch mal klar machen, dass wenn wir hier lachen zwischendurch oder ein bisschen flapsiger reden, hat das nichts damit zu tun, dass wir dieses Themengebiet nicht ernst nehmen. Ganz im Gegenteil, es ist ein bisschen für uns so ein Comic Relief, würde ich sagen, oder Markus?
Ja, da hast du vollkommen recht. Wir haben ja schon immer, dass wir mal schwerere Themen ansprechen und es bleibt halt manchmal nicht aus, dass irgendwas fällt, aber trotzdem sind wir mit dem Ernst der Lage vertraut.
Wir nehmen auch besonders das Deliktfeld, was wir heute besprechen, sehr, sehr
definitiv.
Ernst. Wahrscheinlich eins der schwierigsten Themen, auch was so Öffentlichkeit angeht und generell was polizeiliche Arbeit angeht. Und deswegen haben wir heute einen ganz besonderen Gast hier. Und zwar ist das Emmy. Magst du dich mal vorstellen?
Ja klar, erstmal freue ich mich ja, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne.
Und Teil dieses Podcasts zu werden. Mein richtiger Name ist tatsächlich Emily, aber Emmy werde ich immer genannt und Emily nur dann, wenn ich was ausgefressen habe. Oh. Dieses typische Emily.
Deswegen bist du heute hier.
Ich bin 46 Jahre alt, seit 1997 Kriminalbeamtin bei der Polizei Berlin und arbeite seit 2010 im LKA 13, dem Dezernat für Sexualdelikte, das jetzt das Dezernat für Sexualdelikte zum Nachteil von Personen unter 18 Jahren ist, im Bereich der Bekämpfung der Kinder- und Jugendpornografie. Habe dort, wie gesagt, 2010 in diesem Bereich angefangen, wusste auch am Anfang erstmal nicht, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Ich wollte gerne in die Sexualdelikte zurück, die hatte ich während meiner Probezeit, also nach dem Studium, kurz kennengelernt und dachte so, ja, das hat eine gewisse Sinnhaftigkeit, die mich erfüllt. Der Weg zurück damals, da hat sich zu heute nichts geändert, sehr vorgangsstarken, verfahrensstarken Bereich der Kinderpornografie. Und bin in der glücklichen Situation, dass ich mit einigen Hospitationen zwischendurch mal ein Jahr hier und mal ein Jahr dort seit April 2021 eines der beiden Kommissariate im Bereich Kinderpornografie führe. Wir hießen bis vor kurzem noch LKA 137, aber wir strukturieren immer mal was um. Jetzt ist es das LKA 133.
Ich habe mein Praktikum im LKA 1 auch gemacht und war da im 142. Das ist die Dienststelle, die sich mit den Sexualdelikten zum Nachteil Erwachsener beschäftigt und da die Straftaten aufdeckt, ermittelt und da die polizeiliche Arbeit leistet. Und ich durfte bei dir 3 Tage waren's hospitieren.
Ja, ich erinnere mich.
Das ist gut schon mal, dass du dich
daran erinnerst. Oh Gott, das war so schlimm, ich erinnere mich dran.
Markus, das ist ja, haben wir schon oft mit Gästen hier gehabt, die mit mir zusammengearbeitet haben. Das klingt immer ganz grausam, aber ich glaube, so grausam ist es gar nicht, sonst wären sie immer nicht gekommen.
Das stimmt. Mir ist so ein bisschen auf der Zunge, das wurde ja erst vor kurzem auseinandergenommen.
Die 13 beiden. Und 14?
Ja, genau.
Ja, tatsächlich.
Das ist jetzt, seit wann ist das jetzt so?
Seit 12. Februar diesen Jahres, also tatsächlich noch ganz frisch, war einfach dem Umstand geschuldet, dass der Bereich Kinderpornografie immer weiter anwachsen muss, auch personell, und dass dann irgendwann halt auch für die Dezernatsleitung die Führungsspanne zu groß wird und man einen sauberen Cut gezogen hat und gesagt hat, okay, also alle Sexualdelikte zum Nachteil von Personen unter 18 Jahren, das wird dann das künftige LKA 13 sein und ist es dann jetzt auch, und Sexualdelikte zum Nachteil von Personen über 18, also bereits die Heranwachsenden und die Erwachsenen, das ist dann LKA 14. Wir haben uns aber inzwischen schon dran gewöhnt. Am Anfang war es noch etwas holprig.
Da habe ich dann 6 Wochen Praktikum gemacht und dann bin ich eben 3 Tage in Emmys Team reingekommen und durfte mit euch dann auch nochmal nach den 3 Tagen durchsuchen zusammen. Und bevor wir vielleicht in das Gespräch reingehen, vielleicht sollten wir erstmal definieren, wovon sprechen wir eigentlich, wenn das Wort Kinderpornografie fällt?
Wir verwenden diesen Terminus Kinderpornografie immer noch so, weil er auch so im Strafgesetzbuch steht, 184b StGB. Aus Opferschutzsicht und aus NGO-Sicht redet redet man heutzutage, und das finde ich auch sehr gut, von Missbrauchsdarstellungen. Und davon sollte man auch in der Öffentlichkeit so reden. Denn genau das ist es. Es hat nichts mit Pornografie in dem Sinne zu tun und die Darsteller sind zu klein, sondern die Bezeichnung Missbrauchsdarstellung trifft es ganz gut. Da findet ein Missbrauch statt auf diesem Bild oder in diesem Video. Unser Fakt ist allerdings, dass wir natürlich in unserer Arbeit strafrechtliche Tatbestände erarbeiten. Und wenn der Paragraph so heißt, wie er heißt, dann reden wir eben von kinderpornografischen oder jugendpornografischen Inhalten und benutzen diese Formulierung halt immer noch, weil es juristisch halt noch so ist.
Du hast gesagt zum Eingang, dass das immer größer wird, also dass es einen Zuwachs gibt. Heißt das, es gibt einen Zuwachs von, also ich weiß das, aber ich frage dich und auch für unsere ZuhörerInnen, heißt das...
Auch für
von,
mich. Und für, ja, stimmt, und für, ich und bin auch nicht so firm in der Thematik. Ich bin immer ganz gespannt, der Zuhörer zu anfangen.
Heißt das im Umkehrschluss, dass die Zahl von Kinderpornografie beziehungsweise der Konsum, die Herstellung und die Verbreitung, dass das mehr wird?
Ich kann es ja jetzt eigentlich ganz gut beobachten, weil ich schon 14 Jahre in dem Bereich arbeite. Und wir alle, ihr beiden seid jetzt noch deutlich jünger als ich, ne? Aber Menschen in meinem Alter kennen noch die Generation der Disketten und der VHS oder von Heftchen, in denen pornografische Inhalte konsumiert worden sind. Mhm. Und mit dem Internet, was heutzutage wirklich total selbstverständlich und an jeder Ecke und in jeder Hosentasche ist, ist es natürlich leichter geworden, solche Inhalte zu teilen. Das ist das eine. Es war früher schon ein bisschen schwieriger, mal so eine VHS zu überspielen. Nudel. Wer hatte denn schon einen Doppeldeck-Videokassettenrekorder, VHS-Rekorder? Also da war es schon so, dass sich Gleichgesinnte auch nicht so leicht finden konnten. Das ist natürlich jetzt über Foren, über Messenger-Dienste, über durchaus fragwürdige Gruppen in Telegram oder anderen Messengern deutlich einfacher. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass es auch einfach ein Delikt ist, wo die Zahlen steigen, je mehr es kontrolliert wird. Na, je mehr Datenströme gefiltert werden, je mehr draufgeschaut wird, umso mehr gehen natürlich auch die Fallzahlen in die Höhe. Also würde jetzt niemand mehr überprüfen, was in diesem Internet da so los ist, dann würden die Zahlen auch runtergehen. Wir haben in Deutschland, aber auch in ganz Europa, eigentlich ja weltweit, seit einigen Jahren das Phänomen, dass wir aufgrund einer US-NGO mit massiven Datenzulieferungen tatsächlich auch streckenweise zu kämpfen haben. Es ist so, dass in Amerika Internet-Service-Dienstleister verpflichtet sind, ihre Datenströme zu filtern. Das betrifft viele Internet-Dienstleister. Wenn ihr überlegt, was ihr so alles benutzt, dann sind da ganz viele US-amerikanische Unternehmen dabei, der ganze Meta-Konzern, also Facebook für die Älteren, Instagram und so weiter für die dann doch etwas noch Jüngeren. Hurra, ich habe Instagram. Aber auch WhatsApp gehört zu Meta, Google, also die Gmail-Konten und so weiter. All diese Datenströme werden eben kontrolliert. Und wenn dort bekanntes kinderpornografisches Material versendet wird, hochgeladen wird, auch in Cloud-Dienste beispielsweise, wird wie von Zauberhand ein automatisierter Report ausgelöst. Der wird weitergegeben an diese Institution, die nennt sich National Center for Missing and Exploited Children, schöner Zungenbrecher, kurz NCMEC. Und die sammeln diese Hinweise nicht nur, sondern nein, sie schauen, was für eine IP-Adresse ist daran beteiligt, welcher Staat kommt da in Frage, geben das dann kurzerhand in unserem Fall an das Bundeskriminalamt in Wiesbaden weiter. Die möchten die Verfahren auch nicht alle selbst bearbeiten, sondern schauen dann eben nach der Bundeslandzuständigkeit. Und so erreichen uns dann relativ zeitnah, weil da wird keine Brieftaube versandt, sondern das geht ganz, ganz schnell digital, erreichen uns sehr, sehr viele Hinweise. Da sind natürlich Täter dabei, und ich sage Täter, weil es überwiegend tatsächlich männliche Konsumenten sind, die uns vielleicht auch schon bekannt sind, die schon mal ein Verfahren hatten. Wir reden von einem Neigungsdelikt, das kann man nicht so ohne weiteres ablegen. Es sind aber in zunehmendem Maße halt auch, und das ist das Erschreckende, Jugendliche und mitunter auch Kinder, die solche Inhalte teilen.
Also jeder von uns hat bestimmt schon mal den Begriff Kinderpornografie gehört. Und für mich war das immer so Darknet. Ich weiß noch, was Videokassetten sind. Meine erste Videokassette war Michael Jackson History. Ja, also ich habe Thriller noch auf Video gesehen damals. Ich meine, in dem Alter habe ich mich nicht mit Kinderpornografie beschäftigt. Aber als das dann mal irgendwie Thema wurde, gab es das Internet. Und vor allen Dingen der Begriff des Darknets war so ganz groß damals. Und für mich war so klar, okay, also wenn es das irgendwo gibt, dann ja nur im Darknet. Und das muss ich auch wirklich zugeben. Das war auch noch bis zu meiner, naja, jetzt nenne ich es mal Polizeikarriere, immer noch so. Weil erst als ich quasi auch mit deinem Team da zusammengesessen habe, war mir so klar, das ist so absurd für mich, die Vorstellung, dass du das über iCloud irgendwo hochlädst. Weil ich denke, also wenn du schon diese Neigung hast und diese Straftat vollziehst, dann bist du auch noch so blöd und das so offen zu machen. Also weil das ist ja wirklich jetzt, dass man da gecasht wird sozusagen, das kann ich nachvollziehen. Und ich habe immer gedacht, das wäre, vielleicht bin ich da auch einfach nicht bewandert genug, weil für mich ist das sehr, sehr schwer ins Darknet zu kommen. Ich weiß nicht, wie das geht. Andere Leute wissen das bestimmt super schnell, wie das geht und sowas. Ich kann es nicht. Ich bin froh, wenn ich meinen Rechner aufmachen kann und dann auf Safari drücke und dann geht die Reise los. Aber ich habe immer gedacht, das ist super schwer, da ranzukommen. Und jetzt, umso mehr ich da polizeilich auch mit zu tun hatte, denke ich immer so, ui, es ist ja gar nicht so kompliziert.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sich an sein Notebook setzt und dann irgendeiner Suchmaschine eingibt, ich hätte gerne Kinderpornografie von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren.
Ja.
Nee.
Aber es ist
also das ist gerne Ausrede auch von unseren Beschuldigten, dann zu sagen, es war plötzlich da. Also ich surfe auch manchmal, wenn ich noch die Zeit dafür habe. Ehrlich gesagt habe ich dann, wenn ich so Feierabend habe, gar keine Lust mehr auf Computer, weil das spielt den ganzen Tag für mich eben eine sehr vordergründige Rolle. Ich mache dann noch das Nötigste und meinen Netflix-Account, den zahle ich auch nur für meine beiden jetzt schon sehr großen Kinder. Und nutze den selbst fast überhaupt gar nicht und freue mich über Mediatheken von, ne, so im Fernsehen. Aber so einfach ist es nicht. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es nur im Surface Web, das Darknet, sollte man in der Hinsicht tatsächlich auch nicht unterschätzen. Also,
um Gottes Willen.
Tun sich immer wieder große Foren auf, die dann von irgendeiner Ermittlungsbehörde entdeckt und hochgenommen werden. Dann werden die einzelnen User ermittelt, dann erfolgen Einsätze. Aber so wie sie weg sind, sind sie auch wieder da, diese Foren im Darknet. Man sollte deshalb aber halt das Darknet auch nicht unbedingt verteufeln. Also man muss einfach auch mal sehen, das ist in vielen Staaten der einzige Ort und die einzige Möglichkeit der freien politischen oder journalistischen Äußerung. Mhm. Denkt man an die arabische Revolution, die wäre ohne Facebook mit dem Pendant im Darknet eigentlich nicht möglich gewesen, ne? Also von daher ist es immer so dieses Jahr kein Licht, wo nicht auch Schatten ist. Ja, Darknet ist auch ein großer Schuh. Wir haben in Berlin gar nicht die Möglichkeiten, selbst im Darknet zu ermitteln, weil wir die Kapazitäten schlichtweg nicht haben, weil wir mit den Verfahren aus dem Surface Web genug zu tun haben. Aber andere Bundesländer tun das und die geben auch gerne bereitwillig ihre Verfahren mit Berliner Tatverdächtigen an uns ab. Also da lassen sie sich nicht lumpen.
Wenn du vorhin noch sagst, gerade so die damalige Zeit von Videokassetten, aber du hast auch Hefte angesprochen. Ich stelle mir gerade vor, gerade wenn ich halt auch aus so einer Branche irgendwo komme und man publiziert ja irgendwas, ich denke mir, wo werden diese Hefte erstellt? Ja. Wie vertreibe ich diese Hefte? Ich hätte jetzt auch so, wie du vorhin gesagt, okay, ja, irgendwie Darknet, wenn man sich damit beschäftigt, kommst du da rein. Aber ich gehe nicht einfach in den Laden und kaufe mir so ein Heft, oder?
Ich habe die Zeit bewusst auch nicht erlebt. Ganz so alt bin ich dann doch noch nicht. Aber wir reden von Heftchen, wo die Bilder dann so leicht sepia-gelb verfärbt sind. Mhm. Die sind aus den 70er Jahren. Die wurden in Nordeuropa gedruckt oder in Dänemark. Die sind meistens Englisch oder in irgendwelchen Sprachen, die ich nicht kann. So ein ordentliches Norwegisch verstehe ich nicht. Aber es geht dabei ja auch nicht um Lektüre vorrangig. Und dann schon durchaus auch noch so diese Naturalistenbewegung, das Nacktsein, die Freikörperkultur, dann eben auch Hefte, in denen ausschließlich ja nackte, spielende Kinder abgebildet sind, was ursprünglich ja normal war und wo man auch heute immer noch genau in jedes Bild reinguckt und sagt, okay, ist das das Bild eines nackten Kindes? Denn sowas haben wir jetzt auch, dass Menschen anzeigen, ja, der hat Kinderpornografie. Es ist nicht immer jedes Bild eines nackten Kindes kinderpornografisch. Also vielleicht sollte ich das auch mal so erklären, wo fängt es denn an? Und wo hört es denn auf?
Ja, das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, weil ich denke mir, wenn ich die Fotoalben meiner Eltern durchgucke, dann fängt es an.
Die klassischen Nackedei-Bilder, weiß ich nicht, Geschwisterkinder sitzen zusammen mit Schaum in der Badewanne. Natürlich tragen die dabei keinen Badeanzug oder eine Badehose, es ist eine Badewanne. Mhm. Und es ist eine ganz natürliche Szene im Familienleben und das Foto wird gemacht, um der Oma, die vielleicht woanders wohnt, zu zeigen, guck mal hier, wie groß die geworden sind und die haben hier richtig viel Spaß. Was kann man haben und da ist auch wirklich überhaupt gar nichts Schlimmes dran. Das ist immer so die Angst auch von Eltern, was darf ich denn jetzt überhaupt noch? Oder ein Kind, was am Strand sitzt mit einem Buddeleimer und einer Sandburg und keine Badehose anhat, ist auch nicht unbedingt kinderpornografisch. Es ist eine Alltagsaufnahme eines spielenden Kindes und ist ganz natürliche Haltung. Brenzlig wird es dann, wenn es eigentlich gar nicht um dieses abgebildete Kind geht auf diesem Bild. Und das merkt man ja als Betrachter, wenn man ein Bild anschaut, sondern wenn zum Beispiel die Geschlechtsbereiche fokussiert sind. Es geht nicht darum, ob der Kleine da Modderpampe im Gesicht hat und lustig guckt oder noch einen Eisfleck am Kinn und die Haare verstrubbelt sind, sondern es wird gezielt eben am Buddeleimer vorbei auf den Genitalbereich fokussiert. Dann fängt es an, kinderpornografisch pornografisch zu sein. Denn dann wird dieses Kind in einer sexualisierten Art und Weise dargestellt. Mhm. Auch ein Kind, was nackig im Bad steht beim Zähneputzen oder so, weiß ich nicht, muss man nicht fotografieren, kann man aber, ist auch nicht kinderpornografisch. Wohl aber dann, wenn das ganze Bild eigentlich nur aus dem kindlichen Penis oder Gesäß oder so besteht, ne? Oder vornüber gebeugt. Ja, wer will denn so ein Bild von seinem Kind ins Fotoalbum kleben? Da ist die Zielsetzung eine ganz andere. Es geht da wirklich dann um die reißerische Zurschaustellung von Geschlechtsteilen und bei allem, was dann weiterführend ist, also sexuelle Handlungen an einem Kind, sexuelle Handlungen durch ein Kind oder auch ja die Anleitung zweier Kinder miteinander sexuelle Handlungen vorzunehmen. Da sind wir, glaube ich, völlig unstrittig. Da wissen wir, gut, wir wissen, was Pornografie ist und dort ist es dann eben das, was mit viel zu kleinen Darstellenden passiert.
Es erschließt sich mir nicht. Auch egal, wie oft ich darüber nachdenke und auch vorher im sozialen Bereich, du hast ja auch gerade diese Definition zum Beispiel von Kinderpornografie schon angesprochen, ist natürlich, gibt es auch immer wieder die Diskussion, was ist es jetzt? Ist es eine Krankheit? Ist es eine Neigung? Was ist es? Ne? Ist es eine psychische Störung oder sowas? Also es erschließt sich mir auf keiner Ebene. Also ob es jetzt um Bilder geht, die das Geschlechtsteil eines Kindes zeigen oder eben auch, also was ich ja bei euch dann auch gesehen habe auf der Dienststelle, dass wenn zwei Kinder zu sexuellen Handlungen angeleitet werden oder eben auch besonders, wenn Erwachsene mit auf diesen Ablichtungen drauf sind. Da fange ich so an zu stottern, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
Ich müsste einfach mal erklären, du kennst jetzt Bilder, aber was sind denn, sag ich mal, Ausmaße, die ihr bearbeitet?
Ich weiß noch, dass einer deiner Mitarbeitenden mir gesagt hat, als er mir das erste Mal das gezeigt hat, er meinte, Achtung, jetzt folgen Kinder- oder jugendpornografische Inhalte. Also du wirst das jetzt das erste Mal sehen, weil ich habe das aus der Sozialarbeiterin-Sicht auch gesehen oder eben mit Kindern, die Missbrauch erlebt haben. Deswegen habe ich gedacht, und auch wie du das vorhin sagtest, fand ich ganz schön, ich möchte auch gerne eine polizeiliche Arbeit machen, wenn ich dann fertig bin mit 35, die für mich sinnstiftend ist. Ich habe das dann gesehen, bin ja jetzt nicht irgendwie eine abgestumpfte Alte, die hier sitzt und wenig Emotionen zeigt und sowas und ich finde das auch nach wie vor, also mich berühren viele Dinge auch polizeilich, jetzt gar nicht nur auf das Thema Kinder oder auch Sexualdelikte bezogen. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie dann dein Mitarbeiter das aufgeschlagen hat und ich habe da drauf geguckt und ich dachte, hui. Er sagte, das wird besser mit der Zeit. Also nicht das, was da dargestellt wird, aber man erträgt das. Und das, aber da habe ich gedacht so, okay, gut. Also ich habe auch gedacht, meine Reaktion wäre größer. Also ich hätte mehr Emotionen, ohne dass ich jetzt damit sagen möchte, dass ich das nicht schlimm finde. Es ist das Grausamste, was ich je gesehen habe. Also aus menschlicher Sicht, ich habe das mal so gesagt, jede Leiche, die ich bis dahin gesehen habe und egal wie schlimm die zugerichtet war, war nicht so schlimm wie das, was ich da gesehen habe. Und von dem, was da abgebildet worden ist, ist es ja vielleicht erstmal für den Otto-Normalverbraucher eine Vorstellung von irgendeiner zerstümmelten Leiche. Ist vielleicht viel, viel schlimmer als ein nackiges Kind. Aber da hat alles bei mir aufgehört. An Vorstellungskraft, an Verständnis für irgendwas, da war Game Over. Und das würde mich vor allen Dingen interessieren, weil, und das schließt ja auch deine Frage mit ein, was wird da dargestellt und wie schafft ihr es, damit umzugehen? Und vor allen Dingen du ja jetzt auch seit 14 Jahren bist du ja jetzt dabei.
Ja, 14 Jahre. Also erstmal vorab, um dir die Angst zu nehmen, alle, die in dem Bereich arbeiten, sind dort freiwillig.
Ja.
Also wenn ich für mich irgendwann feststelle, auch vielleicht nach 14 Jahren, es macht doch was mit mir, auch wenn ich immer predige, das macht hier nichts mit uns. Es macht was mit einem und das ist schon so. Dann muss man dort nicht bleiben. Also da wird wirklich schnellstmöglich eine andere Lösung gefunden. Also es ist eine psychisch sehr belastende Tätigkeit. Und das wird dir auch jeder sagen, der bei uns im Bereich arbeitet. Ich weiß nicht, was das Geheimrezept ist, damit umzugehen. Das muss jeder, glaube ich, auch für sich selber so entdecken. Viele von unseren KollegInnen haben selber Kinder. Meine Kinder waren auch noch klein, als ich in dem Bereich angefangen habe. Ich habe nie zwischen ihnen und dem, was ich gesehen habe, einen Bezug hergestellt. Also das ist wirklich so eine antrainierte professionelle Distanz, was nicht heißt, dass mir das da alles egal ist, was ich da gesehen habe. Also unsere Dienststelle liegt ja in der Nähe vom Witten. Parkplatz und ich erinnere mich noch gut, es waren die Ausnahmen, aber es gab Missbrauchsvideos, wo ich die Kinder auch kannte, früher in meinem noch Sachbearbeiterinnenleben und das ging mir dann streckenweise schon an die Nieren, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich hier mal aus, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde ins KDW bunte Bilder gucken und dann hole ich mir eine Currywurst und dann gucken wir mal, ob ich das heute noch weitermache oder ob ich was anderes mache, genug zu tun hat man ja immer, man kann auch mal eine andere Baustelle anfassen, um einfach auch auf mich aufzupassen. Wichtig ist auch dieses wirklich untereinander darüber reden. Es war schon durchaus in den letzten 14 Jahren eine Steigerung auch in diesen Inhalten zu erkennen. Also ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich wirklich geflasht war, als ich das erste Mal ein Missbrauchsvideo mit einem Säugling gesehen habe, dem halt einfach bei diesem Baby der natürliche Saugreflex ausgenutzt worden ist. Ich führe das mal nicht weiter aus.
Nee, ich glaube, das ist ein Bild.
Genau. Ich glaube, damit kann man auch so, das kann man in seiner Fantasie jetzt so weit zulassen, wie man es kann Und da möchte ich jetzt gar nicht weiter drin rumwühlen. Aber tatsächlich ist das belastend und es gibt immer mal wieder solche Ausreißer-Videos, die einen mitnehmen. Und wenn man die Auswertungen macht, also die Datenträger nach Durchsuchung dann halt auswertet und die Inhalte sichtet, manche Videos erkennt man schon am Anfang und dann weiß man, okay, ich weiß, was da jetzt passiert. Ich muss mir das jetzt nicht nochmal und mit Ton und in voller Länge anhören. Mhm. Wichtig in unserer Arbeit ist nur halt auch, es ist nicht nur dieses Zusammenrechnen von kinderpornografischen Inhalten. Derjenige hat auf Festplatte 1 35 Videos und 160 Bilddateien, sondern was uns allen immer im Nacken hängt und uns eigentlich ja auch täglich immer wieder zu außerordentlicher Gründlichkeit auch motiviert. Wir möchten ausschließen, dass wir einen selbst hergestellten Missbrauch übersehen. Jemand, der halt tatsächlich eine pädosexuelle Neigung hat und in großem Maße Kinderpornografie konsumiert, der muss nicht, aber der könnte auch, wenn er die Gelegenheit hat, auch ein Missbrauchstäter sein. Und das sieht man halt niemandem an der Nase an. Dann heißt es halt wirklich mit Eile, diesen Missbrauch zu beenden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Alltag, dass wir mitunter auch schon direkt nach der Durchsuchungsmaßnahme bei einem komischen Bauchgefühl, und das kann ich hier nicht mal beschreiben oder begründen, einfach so dieses, irgendwas war jetzt ulkig, ne? So, irgendwas war anders. Dass wir dann durchaus schon auf dem Weg zurück zur Dienststelle mal gucken und das Handy schon mal durchschauen. Und tatsächlich haben wir da manchmal dann Situationen gehabt, in denen wir dann auch markiert gemacht haben. Okay, nochmal von vorn. Wir kommen nochmal wieder.
Weil dann dort Aufnahmen...
Weil dann eben das selbst hergestellt ist.
Okay, dabei.
Das sieht ist man dann nicht die Regel, aber es kann halt passieren.
Ich habe das ja auch schon erlebt, dass dann auch selbst Kinder in den Wohnungen sind, also eigene Kinder vorhanden. Sind das dann Aufnahmen, die dann mit den eigenen Kindern hergestellt worden sind oder Kinder, die nicht zum Familienkreis gehört haben?
Na gut, das ist ganz so individuell, wie unsere Tatverdächtigen halt auch sind, ne? Aber auch auf die eigenen Umstände, von den eigenen Umständen abhängig. Da sind wir ja schon wieder in einem ganz anderen Bereich, wie verhindere ich Missbrauch? Und da müssen wir uns einfach mal klar machen, rein statistisch gesehen, ein Großteil der Missbrauchstaten, auch wenn die Öffentlichkeit immer denkt, oh mein Gott, das ist abends im Park und ins Gebüsch gezogen. Diese Fälle gibt es, aber die sind zum Glück so verschwindend gering, statistisch gesehen. Medial aber natürlich jedes Mal ein großes Ding. Missbrauch passiert immer im nahen persönlichen Umfeld des betroffenen Kindes. Natürlich können es Eltern sein, manchmal auch Mütter, selten, aber auch Frauen. Der Vater, der Großvater, der Babysitter, der Sporttrainer, also da kann man jetzt endlos aufzählen. Menschen, die halt Kontakt zu Kindern haben, können auch Missbraucher sein, müssen sie aber nicht. Also das ist...
Ja,
und von daher kann ich die Frage jetzt so gar nicht so beantworten. Ja, was sind das für Aufnahmen? Auch da sind tatsächlich dann der, oder wen trifft's? Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Du meintest vorhin, es ist egal, sag ich mal, wie die Anzahl der Inhalte ist. Mich interessiert gerade mal so das Strafmaß. Ist einfach die Tatsache ausreichend, dass jetzt pornografische Inhalte gefunden worden sind? Oder ist es nochmal ein Unterschied, ob da jetzt, weiß ich was, nur 5 Videos gefunden werden oder 200 Videos? Unterscheidet sich das nachher im Strafmaß?
Ja, oder Kinder und Jugendliche fand ich auch immer, finde ich auch interessant. Ne? Also, weil das hatte mir nämlich auch dein Mitarbeiter auch erklärt. Man muss teilweise genauer hingucken, gerade bei Jugendpornografie, weil ist es jetzt ein jugendlicher Mensch oder ist es ein Erwachsener? Also da steht ja nicht drauf, 18, 17, 21 oder was auch immer.
Nein, da liegt nie ein Personalausweis daneben.
Genau, ja, richtig.
Ja, sowieso. Ich meine, wenn man mal alte Fotos anguckt, da können ja dementsprechend Kinder ja auch viel, viel älter aussehen, als sie eigentlich sind. Nachher,
natürlich. Also bei Kinderpornografie sind wir uns ziemlich sicher. Ja, da sind halt noch keine Reifezeichen ausgebildet. Dann kann natürlich auch, wenn ein Kind ein bisschen mobbliger ist, dann sind vielleicht leichte Brustansätze, aber man sieht, dass das eben keine beginnende weibliche Brust ist, sondern dass es einfach ein bisschen Babyspeck ist. Bei der Jugendpornografie ist es nicht so, dass wir dann da über dem Bild sitzen und überlegen, ist die jetzt noch 17 oder ist die schon 18? Also die Jugendpornografie soll mehr so das auffangen, was nicht mehr so ganz Kind ist, weil es eben schon Körperentwicklungen hat, also bist du man jetzt mal in ein Biologiebuch schauen, ne? Aber dass Jungs eine breitere Schulter bekommen oder sich die Hüften bei Mädchen formen, also da kriecht man schon in die Bilder rein. Wirklich mehr so dieses, na, sie ist vielleicht noch 17, das würde ich auch nicht als jugendpornografisch einstufen, einfach weil ich auch meinem Gegenüber, und wir sind hier immer noch in einem Rechtsstaat, wir haben ein faires Verfahren zu gestalten, ich muss meinem Gegenüber auch unterstellen können, reinen Gewissens, dass er wusste, dass diese Person minderjährig ist. Und wenn ich als erfahrene Sachbearbeiterin schon über dem Rechner sitze und überlege, es gibt durchaus auch junge Männer, die so eine knabenhafte Gestalt haben, die dünn sind, schmal, ein bisschen androgyner Typ oder sowas. Mhm. Auch dafür gibt es in der pornografischen Welt natürlich Liebhaber. Mhm. Aber die sind nicht alle, nur weil die klein und zart sind, sind die nicht alle minderjährig. Also nicht jeder sieht eben aus wie jeden Tag Fitnessstudio. Und vielen Pornoproduktionen wird auch gezielt irgendwie so dieses jünger gemacht, das geschulte Auge. Ich habe früher übrigens nie Pornos geguckt und privat würde ich es auch nie tun. Aber sieht dann schon, okay, nein, also das ist eine professionelle Darstellende und die hat jetzt halt Ringelsöckchen und einen Schulranzen an und irgendwie links und rechts so einen zottigen Zopf irgendwie und macht einen auf frech und guck mal hier.
Also ist die Produktionsart irgendwie eine mindere, dass man das eher sieht, ob das jetzt, ich jetzt aus dem Bereich Film, ein Porno wird ja eher dann professioneller produziert und bei einem anderen Film denke ich mir jetzt eher, dass eher so ein Handy drauf gehalten oder irgendwie, dass man das so schon unterscheiden kann, dann
Kann man. Und Pornoproduktion hat vielleicht auch irgendwie unten rechts oder links auch irgendwie so einen kleinen Icon drauf oder irgendwas. Und dann kann man da mal reinzoomen, das mal googeln und dann, okay. Wenn die Bildchen sehr klein sind und man wirklich schon fast gar nichts mehr erkennt und trotzdem sicher sein möchte. Natürlich sind Bilder, die von Tatverdächtigen selbst hergestellt werden oder das, was halt auch im Internet kursiert. Und man muss einfach auch mal sich klar machen, das geht da nie weg. Also diese Videos, die ich 2010 gesehen habe, die kursieren immer noch. Und diese abgebildeten Kinder sind inzwischen Erwachsene, die damit leben müssen, dass Menschen sich immer noch an diesen Aufnahmen erfreuen. Die sind immer ein bisschen so, ja, ein bisschen wackelig, garantiert nicht perfekt ausgeleuchtet. Also für dich als jemanden von Film rein aus fachlicher Sicht, du würdest das auch sehen und wir sehen es, aber sogar ich sehe es.
Da sind sich Jugendliche auch nicht bewusst, dass es einmal im Internet ist und einfach auch es ist veröffentlicht.
Ja. Also was mir nochmal so ganz wichtig wäre sozusagen, diese steigenden Fallzahlen, weil das wirklich ein großes Problem ist in Berlin. Wir nennen es immer dann ja Kinderpornografie im Klassenchat. Es gibt so eine Handvoll viraler Sticker, die zeigen tatsächlich sexuelle Handlungen an Kindern. Die werden in Klassenchats mitunter jetzt inzwischen sogar im Grundschulbereich geteilt. Nicht, weil diese kleinen Menschen da in der Grundschulklasse alle eine pädosexuelle Neigung haben, sondern weil es einfach keine Medienkompetenz bei diesen Menschlein gibt, die einfach die Sachen mit, guck mal, und der sieht ja aus wie du, und da werden solche Inhalte halt dann geteilt, und wo ich dann so denke, ja, da sind wir dann auch ganz schnell auch mal am Ende, ne, mit unseren Kapazitäten, wenn eine 25 kinderstarke Grundschulklasse dann zum großen Löschmarathon aufgerufen wird und wir ja im Grunde dort aus strafrechtlicher Sicht oder strafverfahrensrechtlicher Sicht gar nichts machen können und auch nicht wollen. Das ist nicht unsere Klientel, um die es eigentlich geht, sondern hier ist tatsächlich ja Prävention gefragt, hier ist Schulsozialarbeit gefragt, hier sind die SchulpsychologInnen gefragt und letztlich auch die LehrerInnen gefragt und die Eltern zu schauen, was ihre Kinder da eigentlich anstellen und welche Inhalte dort geteilt werden.
Du hast gesagt, da ist Prävention gefragt. Da klingelt es natürlich bei mir. Ich habe es nicht erlebt, dass es da eine Form der geeigneten Prävention bisher gibt. Also keine Ahnung, wie es in anderen Bundesländern tatsächlich ist. Da bin ich nicht genug aufgeklärt. Ich kenne natürlich diverse Kampagnen, weil ich mich im zweiten Semester bereits mit dem Thema in Einsatzlehre auseinandergesetzt habe und auch Prävention generell ein großes Thema bei mir ist, eben aufgrund meines Berufs davor. Natürlich kenne ich die Kampagnen wie Sounds Wrong. Das ist vom Verbund Deutscher Kriminalisten eine Videokampagne, die genau dieses Thema behandelt, eben auch dieses Weiterschicken von Videos in Klassenchats. Aber so, dass mal SchulsozialarbeiterInnen darüber aufgeklärt werden, also mir ist es nicht passiert und ich habe in der Schule gearbeitet. Mein Schwerpunkt war ja immer Inklusion, schon mal gar nicht auf irgendeinem inklusiven Gedanken. Was wir damals, mein Kollege, nicht oft thematisiert haben, weil besonders häufig neurodiverse Menschen Opfer dieser Straftaten werden, weil eben davon fälschlicherweise ausgegangen wird, dass sie sich nicht mitteilen können. Also natürlich kann sich ein Mensch im Wachkoma nicht mitteilen, das wissen wir alle. Aber es wird irgendwie immer so pauschalisierend davon ausgegangen, dass ein Mensch mit einer Behinderung nicht verbalisieren kann, dass ihm gerade etwas passiert ist, was sich nicht richtig angefühlt hat oder was ihm komisch vorgekommen ist oder ihr. Und wir haben uns immer gefragt, weil wir das eben auch beobachtet haben, diese Sticker kenne ich jetzt nicht, aber wir haben natürlich diverse Klassenkonferenzen in unserem Berufsalltag mitbekommen, wo dann irgendwelche Hardcore-Videos rumgeschickt worden sind oder Nacktbilder von jungen Mädchen, die selbst hergestellt worden sind. Und wir jetzt mal gefragt haben, warum macht hier keiner was? Und wo ist denn die Polizei? Also, weil das ist doch eigentlich Aufgabe der Polizei. Und wir natürlich immer gesagt haben, ja, also die Polizei ist die Ermittlungsbehörde, die die Strafverfolgung macht, aber eigentlich, was davor ist, das ist ja eigentlich unsere Arbeit. beziehungsweise vielleicht eine Zusammenarbeit zwischen Polizei und SozialarbeiterInnen?
Ich glaube, du bist zu früh dann aus dem SozialarbeiterInnen-Job ausgestiegen, um die letzten Trends nicht mitbekommen zu
haben. Siehst du?
So nämlich.
Okay.
Also tatsächlich haben wir natürlich nicht die Kapazitäten, an jede Schule zu gehen. Ja. Wir sind eine Ermittlungsdienststelle. Es ist ein sehr durchsuchungslastiger Bereich. Mhm. Wir sind wirklich gut ausgebucht, gehen aber tatsächlich an Elternabende, wenn es Vorfälle gab, und klären dort auf über Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern im Allgemeinen, aber eben auch über Internetverhalten. Wir haben jetzt vor kurzem, haben Mitarbeitende von mir einen Workshop an 2 Tagen, insgesamt 4 Workshops mit Schulsozialarbeit und PädagogInnen veranstaltet, der auch wirklich dann gut besucht war. Da wurden verschiedene Themen angeboten, mhm, und unter anderem hatten wir dann Cybergrooming und Kinderpornografie im Klassenchat dort auf der Agenda, wo dann halt die Teilnehmenden, die eben aus der Schule kommen, erstmal unterscheiden lernen durften, was ist denn Cybergrooming und was ist denn eigentlich Sexting und was ist denn verboten und was ist nicht verboten. Und das war für die sehr erhellend. Wir werden das auch weitermachen und haben tatsächlich als Polizei Berlin, gehen wir zu Präventionstagen. Wir sind am Tag der offenen Tür seit 2019 mit dem Thema Cybergrooming und uns wird da auch wirklich der Stand eingerannt von Eltern, deren Kinder teilweise noch im Buggy sitzen. Die sagen, ja, also ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich glaube, da rollt was auf mich zu und ich möchte mich informieren. Also das schon. Es ist halt, wie es immer ist, ein etwas längerer Prozess. Es muss immer genau drauf geschaut werden, was macht man da jetzt? Welche Kapazitäten hat man dafür? Wir haben einen eigenen Flyer entwickelt für Cybergrooming und tatsächlich seit erst wenigen Wochen online die neue Website des LKA 13, auf der all diese Phänomene erklärt werden, wo auch zu Hilfseinrichtungen verlinkt wird, sodass Eltern tatsächlich da sich auch schlau machen können. Das Ding ist nur, man muss sie eben auch erreichen. Wenn wir Elternabende gemacht haben, dann kommen da eben die Eltern hin, die das Thema interessiert. Und dann erreichen wir über sie auch die Kinder. Aber wir erreichen eben nicht die Kinder, deren Eltern schon wieder den Elternabend schwänzen, weil eigentlich keine Lust und so. Also als Mutter von 2 Kindern weiß ich, dass Elternabend auch immer so, ja, auch das noch. Aber am Ende des Tages war es dann immer gut und man kriegt dann eben auch nicht alle.
Du hast jetzt gerade ganz oft das Wort Cybergrooming gesagt. Vielleicht mal kurz definieren, was wir als Polizei unter Cybergrooming verstehen.
Ist tatsächlich eine kriminologische Bezeichnung.
Okay.
Weil es ist kein Straftatbestand in dem Sinne ausschließlich. Also das funktioniert so nicht. Cybergrooming ist nichts anderes als die sexuell motivierte Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen über das Internet. Zielsetzung dabei ist entweder das Erlangen von intimen Aufnahmen oder ein persönliches Treffen mit sexuellem Bezug. Und das ist ein Phänomen, was wir eigentlich so seit 2016, 2017 im zunehmenden Maße auch beobachten. Klassischer Fall, eine Beziehung kommt zustande über eine Online-Spiele-Plattform. Minderjähriges, also Kind oder Jugendlicher, spielt dort, wird von jemandem angeschrieben, hey, du hast ja da tolle Skills und wie hast denn das gemacht? Mensch, cool. Und man kommt so ins Gespräch, erstmal über die Chat-Funktion dieser Online-Spiele-Plattform. Die ist aber ein bisschen holprig, also da kann man nicht so wirklich viel und so. Und da sich ja schon so ein gewisses freundschaftliches Verhältnis aufbaut, durch Komplimente, durch Nettigkeiten, verlagert sich die Konversation dann relativ schnell auf Messenger-Dienst. Meistens ist es WhatsApp. Mhm. Telefonnummer wird ausgetauscht und dann ist man ja in einem viel komfortableren Rahmen und chattet miteinander weiter. Das kann ganz schnell gehen, dass konkrete Forderungen gestellt werden, aber so ein Chat kann sich auch über Monate erstrecken, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist das eigentlich ganz perfide an diesem Cybergrooming, weil da ein Kind ist, das einen Internetfreund hat. Und wir alle haben die Situation mal, dass es in der Schule blöd läuft. Die Eltern sind sowieso, werden sehr anstrengend in der Pubertät. Die beste Freundin, die war heute doof oder irgendwie ist man gerade mal der Außenseiter, Mathearbeit verhauen. Und dann hat man da jemanden, dem man das alles erzählt, dass der Hund krank ist und der ist total einfühlsam, der Chatpartner. Der gibt sich auch nicht als das aus, was er ist. Er ist nicht Hans-Jürgen und 48 Jahre alt, sondern das ist die Leonie und die ist auch 13 und die mag auch Pferde. Und es entsteht eine Freundschaft, eine richtige Freundschaft. Irgendwann kippt ja dann die Stimmung und das passiert dann leider immer in diesen Geschichten. Und es geht um, ja, hast du schon mal Sex gehabt und weiß ich nicht, hast du schon Brüste oder solche, dann geht es in so eine gewisse Richtung. Und ein gewisses Maß wird auch immer noch mitgemacht und irgendwann tatsächlich auch bereitwillig, weil die ist ja so alt wie ich. Und die schickt mir ja auch Bilder von sich und wie sie aussieht. Da wird praktisch diese Risikobereitschaft und auch die Neugierde, was den eigenen Körper und die Entwicklung angeht, total ausgenutzt. Und Bilder werden übersandt. Irgendwann werden die Forderungen deutlicher, weiterführender und Eltern und Schule beobachten vielleicht, dass das Kind sich ein Stück weit zurückzieht oder müde ist. ist, weil es eigentlich ja den ganzen Abend immer nur online ist. Da geht ja der Chat, das geht ja im Minutentakt. Und irgendwann fliegt das Ding auf und dieses Kind realisiert nicht nur, dass es jetzt irgendeinem wildfremden erwachsenen Mann seine Intimaufnahmen gesandt hat. Das ist schon richtig peinlich und das macht was mit einem, sondern es realisiert auch, dass es die ganze Zeit getäuscht worden ist und dass es überhaupt gar kein Freund ist. Und dass derjenige, der eigentlich immer dann da war, wenn die Eltern gestresst sind, ne, weil, den ganzen Tag gearbeitet, jetzt nochmal schnell Küche und Geschirrspüler und hier und da und keine Zeit gehabt, der hatte Zeit und der bricht weg. Und das ist etwas, was für diese Kinder dann noch im Nachhinein, ganz unabhängig von dem sexuellen Hintergrund, einfach eine ganz große Tragödie sein kann. Deshalb finde ich es wirklich sehr, sehr, ja, sehr grausam, diese Vorgehensweise.
Was ich sagen soll. Nee,
wirklich, also mir schüttelt's.
Interessant ist aber, ich das erste Mal, also ich hab das schon mal gehört, aber so noch nicht, wie du das.
Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass es eben nicht immer nur der, wie haben wir ihn genannt, 48-jährige Hans-Jürgen sein muss, sondern dass im zunehmenden Maße auch Jugendliche groomen. Jugendliche, die selbst vielleicht so in ihrer eigenen sexuellen Entwicklung nicht so ganz zufrieden sind. Sie finden keine Freundin oder einen Freund, wenn sie homosexuell sich fühlen und einfach sich so zurückgesetzt fühlen oder aus irgendeinem anderen Grund einfach an anderen ihre Aggressionen auslassen. Und es häufig wirklich immer mehr vorkommt, dass auch 16-, 17-jährige, 11-, 12-jährige Kinder anschreiben und dann Druck aufbauen.
Ich frage mich gerade so, Messenger wie WhatsApp, Facebook, Instagram, da sehe ich uns ermitteln, dass wir da halt irgendwie auch rankommen. Geht das über Spiele, Foren oder irgendwas?
Geht das
denn genauso?
Ja. Und welche Messenger jetzt nicht gehen, das werde ich jetzt hier nicht sagen.
Nein, das ist auch besser so, weil jetzt sind wir gerade...
Wir können alles.
Wenn ich halt gerade jetzt mal gucke, ich bin ja auch online beim Spielen irgendwo unterwegs und das
wirklich?
Sind ja...
Wirklich?
Ja.
Du daddelst?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Und das sind halt ja so WhatsApp-Nachrichten, ja, die haben ja irgendeinen Verlauf, aber wenn ich mich halt auslogge und wieder einlogge, ist ja alles weg. So, deswegen frage ich mich, das hat dann trotzdem irgendwo Bestand.
Also die Chats oder sowas, die haben wir dann nicht in jedem Fall, ist ja sein. Ja. Und diese anfänglichen, die sind auch gar nicht wichtig, weil es ploppt auf in dem Moment, wo eben diese Konversation über Messenger stattfindet. Und dann kommt nur von uns die Frage, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Und dann sind es natürlich die Spieleplattformen, die für Kinder toll sind. Fortnite, Roblox, das Klassische halt.
Da kann man drüber, ja, guck mal, da grinst du so, da kann man drüber chatten. Du weißt ganz genau, Markus, ich habe gerade gesagt, dass ich nicht mal weiß, wie ich ins Darknet reinkomme.
Ja, aber kannst du.
Wirklich?
Ja,
okay, ja, ich kenne nur Twitch, das habe ich mal gehört von den Kiddies.
Und alles andere ist halt ja auch so ein, Discord ist nochmal irgendwann gekommen, dass du über Spielen dann halt da so...
Wie heißt das?
Discord.
Ah, okay.
Da kannst du denn so in so Sprachräume die erstellen und das kannst du so eine Plattform, die du dir selber zusammenbauen kannst.
Dann, wo die mit den Headsets da sitzen
kannst.
Und dann miteinander quatschen,
ja,
oder
aber was? Im Endeffekt ist es fast einfacher, wenn du sagst, du spielst nebenbei und dann bist du halt auf dieser Plattform online und kannst da chatten oder...
Ganz schlimm alt gerade.
Ach, ist nicht schlimm.
Gestern wurde ich gefragt...
Will ich jetzt sagen, dass ich auch einen Discord-Channel habe?
Wirklich? Mich wurde gestern gefragt, was ist was mit Aura? Du kennst dich besser aus mit den Sprüchen. Nee, ist auch egal. Mich wurde irgendwie gefragt, du hast irgendwie 15 Aura oder irgendwie sowas. Und dann habe ich die angeguckt, meine Kollegen. Und ich so, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Und dann meinte ein Kollege von mir, Alter, ey, wie alt bist du? 194? Und ich sag, nein, Mann, ich verstehe es einfach nicht. Aber egal, zurück zum Thema. Wir haben es gerade angesprochen, oder wir sind mittendrin eigentlich. Jetzt haben wir Cybergrooming einmal geklärt für unsere ZuhörerInnen. Ich möchte mal nochmal zurück zu der Prävention. Du sagst, dein Team, ihr geht in Schulen, ihr klärt die Jugendlichen auf, die Kinder auf und auch im besten Fall die Eltern.
Mm-mm. Bis dato haben wir ausschließlich auf Elternabenden das Thema bearbeitet und halt Eltern aufgeklärt über die notwendige Medienkompetenz, aber auch über Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern im Allgemeinen. Aktuell ist es so, dass auch die Präventionsbeamten der Abschnitte, die an die Schulen rangehen und dort bereits über andere Themen, zum Beispiel Cybermobbing mit ganzen Schulklassen sprechen, dass für die nun auch ein Handwerkszeug geschaffen wird, damit sie auch das Thema Cybergrooming an den Schulen mit Klassen direkt mit den Kindern angehen können.
Ja, das finde ich ganz spannend, weil da erinnere ich mich immer gerne an mein Leben davor zurück, dass wir damals, das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Themenbereich, aber mein Kollege und ich haben das zum Thema Nationalsozialismus gemacht. Und da wir eben eine Schule waren, die Inklusion ganz viel betrieben hat, hatten wir in einer Regelklasse, wie man das genannt hat, 3 Kinder mit Inklusionsbedarf oder Jugendliche, das war eine Oberschule. Und dort haben wir uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es, Kindern und Jugendlichen das Thema Nationalsozialismus nahezubringen, ohne zu sozusagen Hitler. Und die dann nur die Augen rollen und sagen, ey, geht mal bitte weg, das, wir machen irgendwie gefühlt nichts anderes. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen auf die Ebene, dass wir ihn quasi über Geschichten von Kindern, also das, was es auch schon häufig gibt, gerade Thema Anne Frank zum Beispiel, zu sagen, ey, hier sind Kinder in eurem Alter und nicht nur jüdische Kinder, sondern eben auch Sinti- und Roma-Kinder oder verhaltensauffällige Kinder, so hießen sie damals natürlich nicht, aber Ernst Losser ist so ein ganz bekanntes Beispiel, der in einer Tötungsanstalt hingerichtet worden ist und der gehörte, das war ein asoziales Kind, sagte man damals. Also gehörte auch zu den jenischen Kindern. Das war eh schon ein Problem für die Nationalsozialisten. Aber dann war er auch noch verhaltensauffällig beziehungsweise asozial in den Augen der Nationalsozialisten. Und oder wir haben den jüngsten Widerstandskämpfer Helmut Berger, der mit 16 Jahren hingerichtet worden ist, genommen und haben gesagt, ey, guckt euch doch mal diese Geschichten an. Und da, also das haben wir gemerkt, dass das total was mit den Kindern gemacht hat, weil sie nicht mehr sich irgendwelche Erwachsenen angeguckt haben, denen irgendetwas passiert ist, sondern es waren auf einmal Kinder, also Menschen, die so alt waren wie sie und die, also im besten Fall ist es ja wie bei Anne Frank, die dann auch noch ein Tagebuch darüber geschrieben hat, aber auch Aufzeichnungen von Helmut Berger gab es ja. Also da, natürlich ist das nicht dieselbe Sprache, die die Kids heute sprechen, aber es macht schon, also wir haben das total bemerkt und das war auch das Feedback, was die Kiddies uns gegeben haben, dass sie gesagt haben, okay, das war auf einmal, war das gar nicht mehr so weit weg von mir und trotzdem waren die Bilder schwarz-weiß oder die Videoaufnahmen, aber die Geschichten, die Bedürfnisse, die Gedanken, die die Kids hatten, das ist ja genau das, worüber wir heute aussprechen. Da stellt sich mir die Frage, wie kann man das in so einem spezifischen, nicht historischen Themenkomplex für Kinder und Jugendliche greifbar machen?
Also wie gesagt, ist dieses Konzept für die Präventionsbeamten jetzt gerade in Arbeit.
Ja, ja.
Und die Frage stellen wir uns natürlich auch. Ja. Aber wir haben aus diesen Workshops mit Menschen, die an Schulen arbeiten und ganz dicht dran sind an Kindern, aber auch an von diesen Elternabenden, sehr, sehr gute Erfahrung damit, einfach wirklich echte Chats aus bereits rechtskräftig abgeurteilten Verfahren zu anonymisieren. Und dann sprechen die nämlich dort in den Chats auch die Sprache, die die Kids sprechen.
Ja, klar. Ja.
Und die verstehen dann auch die Abkürzungen, die ich manchmal hinterfragen muss in diesen Chats. Und dadurch wird es für sie schon greifbarer. Und im Internet mal, wie sie dann, oder ein Junge letztens zu mir meinte, mal blöd angequatscht worden zu sein, das ist dann schon ganz vielen passiert. Und dann wird da auch mal drüber gesprochen. Das muss nicht jedes Mal eskaliert sein, aber irgendwie eine komische Begegnung oder so, die dann aus irgendeinem glücklichen Grund nicht weitergegangen ist. Aber einfach dieses Bewusstsein bei Kindern dafür zu wecken, dass das jedem Kind passieren kann. Und das ist halt einfach auch dieses, wie ich schon sagte, diese Risikobereitschaft und die Neugier. Und Chatten macht ja auch Spaß.
Ja, klar. Ja,
und auch mal irgendwie jemand anderen kennenzulernen, macht total viel Spaß.
Absolut.
Dass es aber halt auch schief gehen kann. Und einfach auch dieses, das kennen wir aus den anderen Bereichen mit Sexualprävention bei Kindern, dieses große Wort Bauchgefühl. Das haben Kinder. Die haben diese Instinkte. Und ich habe es in Elternabenden oft angebracht und meinte, also die Lena aus der 5. Klasse wird, wenn sie an der Bushaltestelle steht und sie ein unangenehmer Mensch, ungepflegt im weißen Unterhemd mit einer Bierdose und einer Zigarette in der Hand, anquatscht und ihr erklärt, ich mag übrigens auch Pferde, wird die Lena aus der 5. Klasse im besten Fall wegrennen oder zu irgendeinem Erwachsenen gehen oder irgendwie reagieren, aber auf keinen Fall sich neben ihn setzen und sagen, willst du meine Handynummer haben, lass uns über Pferde reden.
Ja, ja.
Im Internet ist das was anderes. Da sitzen diese Kinder in ihrem gemütlich mulligen Kinderzimmer. Alles ist schön, alles ist safe. Gab gerade Abendessen, der Bauch ist voll, man ist grundzufrieden und jetzt ist man einfach mal so ein bisschen auf Neugierspirsch. Und dann schreibt genau der Typ von der Bushaltestelle, der aber schwindelt und nicht sagt, wie er ist und auch sein Profilbild ist irgendwie was ganz Niedliches oder ein hübscher Kerl oder so, irgendwas geklautes aus dem Internet.
Genau. Was du vorhin schon meintest.
Ja. Dann schreibt die mit dem. Einfach, weil sie darauf vertraut und in dem Moment halt auch sich auf dieses Bauchgefühl gar nicht verlassen kann, weil es einfach kribbelt, jemanden kennenzulernen. Vielleicht ist es auch ein Junge und der sieht irgendwie total hübsch aus oder so. Da schaltet ja dann auch irgendwie so mal die Vernunft ein Stück weit ab. Ja. Und da lässt man sich drauf ein. Und da müssen wir greifen und sagen, pass auf, es ist nicht alles so, wie es scheint. Und bleibe misstrauisch, wenn du Menschen im Internet kennenlernst. So dieser feine Unterschied zwischen echten Freunden, die man anfassen kann, und Internetfreunden, da einfach zu sensibilisieren. Weil sie werden zunehmend alle nur noch mit digitalen Welten groß. Und die können das auch alle viel besser haptisch bedienen. Bin mir sicher, dass jeder Zehntklässler ins Darknet kommt, anders als du. Und es gibt durchaus Eltern, die sich manche Einstellungen oder irgendwelche Apps von ihren Teenagern einrichten lassen. Und so dieses, was in meiner Generation war, das 11. Mal in dieser Woche bei meinem Opa den Videorekorder zu programmieren, ist jetzt die Aufgabe von meiner Kindergeneration, das sind Heranwachsende, zu sagen, ja, also ich darf dann bei meinen Eltern den Router neu einstellen oder so. Aber die können das einfach alle. Kinder schon mit 4 siehst du, wie die, wenn die irgendwie ein Buch in der Hand
das
haben,
ist so krass,
wie die anfangen zu wischen.
Ja.
Da passiert aber nichts, weil ist ja leider nur ein Buch.
Nein, das ist ja so ein Ding. Wenn ich mich halt an meine Zeit oder unsere Zeit irgendwie so zurückerinnere, ich habe damals mit 11 ein Telefon bekommen, aber auch nur, weil ich eine Stunde mit dem Bus zur Schule fahren musste.
Ja, und das Telefon war größer als die Mikros, um die wir einsabbeln.
Ja, und wenn du da auf die Internet-Taste gekommen bist, dann hast du versucht, dieses Telefon ein bisschen gegen die Wand zu schmeißen, bloß bevor das Internet startet.
Das war tot.
Deswegen, das war die verfluchte Taste, die durfte nie genutzt werden, weil es einfach deine 10€ Guthabenkarte direkt leergeräumt hat. Aber jetzt einfach, jedes Kind hat irgendwo was. Und ob Eltern, also ist jetzt meine Ansicht, ob Eltern da jetzt den Kindern irgendwelche App-Blocker, die sie nicht benutzen, einrichten, schön und gut für die Eltern. Aber wenn die Kinder denen das Telefon sowieso einrichten, dann sind die App-Blocker auch vollkommen egal.
Ja, diese technischen Lösungen, die sind gut bestimmt.
Ja, natürlich.
Und die beruhigen auch die Nerven der Eltern. Ich habe ja hier alles getan, aber eben nicht. Man muss sein Kind, genauso wie man den Schulweg 35 Mal übt, bevor das Kind alleine über die Ampeln gehen darf. Da sind wir so gründlich mit nach links und rechts gucken und lieber nochmal und nochmal und wir üben das und dann biegst du nicht falsch ab und nein, nicht die Abkürzung durch den Park. Da sind Eltern total hinterher und bringen die Kinder am liebsten noch bis in den Klassenraum und das auch noch in der 5. Klasse und dann wird nochmal geguckt, ob wirklich die Brotdose im Ranzen ist. Mhm. Im Thema Internet.
Das wär
ich. Ja, beim Thema Internet ist es irgendwie so, da sitzt das Kind im Urlaub, beobachtet am Nebentisch, futtert da irgendwas und nebenher läuft irgendein Filmchen, harmlos, irgendwas, weiß ich nicht, irgendein Zeichentrick-Dings oder sowas. Aber natürlich lernen die dadurch, die Dinge auch zu bedienen, aber sie kriegen nicht vermittelt und viele Kinder bekommen es nicht vermittelt, eben einfach auf diese Risiken zu achten und dass man sich da ganz schnell was einhandeln kann und dass es dieses ganze Leben sich nicht immer nur um Klicks und Likes dreht. Wir haben zunehmend Verfahren auch von Kleinstkindern, der Jüngste war jetzt vor 2 Wochen 4,5 Jahre alt, die irgendwann sich das Tablet vom Papa gegriffen hat und davor bei YouTube irgendwie dann hochgeladen hat, wie sie nackig da hopst.
Ey, mit 4,5 bei YouTube, ich weiß.
Das Markus schlägt in den Ermittler Herzen,
so ein
um
Short
Gottes Willen.
Ist genauso schnell hochgeladen wie eine Instagram-Story.
Markus, ich weiß nicht, wie man etwas bei YouTube hochlädt.
Aber seitdem es diese YouTube-Shorts gibt, was so die lange
Variante. Was ist das?
Ja, das sind so kurze Clips, das sind nicht mehr ganze Videos, das ist so dieses Hochkantformat, was du auch
also, ich
auf
mal
Instagram
gedacht,
und sowas hast.
Ich kenne das, aber ich dachte, das wären irgendwelche Reels von TikTok, die dann da
unter anderem,
werden.
Aber du kannst
TikTok
genauso.
TikTok ist auch ganz beliebt, ja.
Ob du jetzt einfach dann klicken, zack, nimmt's auf, kannst live gehen, dann ist es direkt da und
ich bin so froh, dass ich dich habe. Ne?
Und dann wird da einfach so ein bisschen rumgehopst und rumgehampelt und mal der Schlüppi runtergezogen. Und die erste Zeit, wir waren hochgradig erschrocken und dachten, oh mein Gott, wer hält denn da die Kamera?
Ja, das man,
wenn man das dann aber genau anschaut, das Video sieht man, da steht das Tablet vermutlich auf dem Fotoschränkchen hier, Fernsehschrank oder irgendwas. Und der Neigungswinkel und das passt alles. Und dann haben wir die Eltern dann, eine 4,5-Jährige brauche ich dazu nicht zu vernehmen, die Eltern vorgeladen und die haben gesagt, ja, sie haben sich schon gewundert, warum ihr YouTube-Dings da gesperrt ist.
Ey, das ist so absurd.
Aber da denken die auch nicht dran. Und das kann man denen in dem Moment dann auch gar nicht so sagen, mein Gott, also da haben sie jetzt aber mit der Aufsichtspflicht oder so. Nee, da muss einfach dieses Bewusstsein geschärft werden, dass wir eben genau dieselbe Sorgfalt wie beim Straßenverkehr auch da anbringen, wenn unsere Kinder ins Internet gehen. Und das heißt nicht, dass man ihnen permanent hinterher spioniert oder so.
Nee.
Da bringen auch irgendwelche Überwachungs-Apps nicht. Dann ist das Kind ja mitunter schon in den Brunnen gefallen.
Aber
einfach dieses Verständnis, diese Endlosschleife des Erklärens und Begleitens.
Meine Geschwister, ganz kurz, Markus, meine Schwester ist jetzt 19 oder 20, sie ist 19 und mein Bruder ist 13 und meine Schwester, die darf ihr Gesicht zeigen, aber weil es ist Generation TikTok, Instagram, ne, so ganz einfach. Aber mein Papa ist da so hinterher gewesen, mein Bruder darf es immer noch nicht, solange die nicht 18 sind, keine Gesichter, auch nicht Profilbilder oder sowas tatsächlich, ne. Ich hab immer gefragt, was hast du da für ein komisches Profilbild, ne. Ja, Papa verbietet mir, mein Gesicht ins Internet zu stellen und dann habe ich immer meinen Papa so ein bisschen belächelt, weil ich dachte,
ja, belächelt
man ach, sowas Papa, erstmal, ne, bist du wieder übervorsichtig und dann immer, nee, Lisa, das ist weil. Ja. Und ich, okay, ja, und es macht natürlich total Sinn, ne? Also, beziehungsweise würde ich schon behaupten, dass auch da irgendwie wieder viel Glück gehabt, für alle, die sich fragen, was in unserer, in Markus und meiner Erziehung falsch gelaufen ist. So viel ist gar nicht so falsch gelaufen, dass da immer sehr hinterher gewesen ist, weil das sind einfach die Gefahren von heute. Natürlich gibt es alle Gefahren, wie das ein Kind, man kann immer noch totgefahren werden, wenn man nicht nach rechts und links guckt, wenn man auf der Straße guckt, ne? Aber diese Gefahr des Internets ist eben eine, ja, neu jetzt auch nicht, das Internet hat sich ja nicht erst seit vorgestern durchgesetzt, aber ist eben ein neues Feld, was aufgegangen ist vor vielen, vielen Jahren.
Was du eben auch meintest, so dieses von wegen, okay, ich bin gewahr, ja, pass auf online, was passiert, aber ich hätte jetzt selber nie an eine Belehrung gedacht, pass auf, mit wem du im Chatroom redest, dass da jemand ganz anderes, also es ist jetzt so eine Sache.
Aber hast du das da nicht auch, also jetzt mal, natürlich ist das gar, also das heißt nicht so schlimm, aber.
Nee, aber da wäre ich gar nicht drauf
gekommen. Wir waren
gekommen,
doch mal auf Dating-Apps unterwegs.
Ja, natürlich, Knuddelsportale, wenn ich daran noch
denke. Ja, Knuddels ist ja auch so ein Thema.
Ja.
Also, Knuddels?
Shame on me.
Gibt's
ja
das noch?
Ich weiß es nicht, ob es noch gibt. Aber
war ich auch sehr erstaunt. Ja, gibt es noch. Ach, und hey, tatsächlich haben wir da auch einige.
Ach, wirklich, ja? Ja? Ich dachte, das wäre nur so eine Erscheinung unserer aber Generation.
Ihr könnt doch nicht ernsthaft glauben, ihr wart doch garantiert nicht ehrlich, immer 100% ehrlich.
Ach, nein,
Dating-Apps.
Das wollte ich ja gerade sagen. Das
schwindelt
ich ja
jeder.
Das wollte ich ja, allein mit den Fotos geht es ja schon los. Aber das wollte ich ja gerade sagen. Komm, ey, wenn es dir noch nicht passiert ist, dann lügst du jetzt. Wollte ich gerade sagen, ich habe auch schon mal mit Leuten geschrieben und dann stellte sich, also komm, und selbst wenn es sich so extrem, aber ich werde das nicht vergessen, dass ich mal aus der Tram ausgestiegen bin und dann stand dann XYZ dort und ich habe gedacht, schade, also so siehst du aber nicht aus, weißt du, was ich meine? Und dann ist natürlich der Unterschied zwischen mir und einem Kind, dass ich dann sagen kann, auf Wiedersehen, vielen lieben Dank, ich möchte nicht mal ein Glas Rotwein mit dir trinken. Natürlich passiert ja das. Also
das ist aber so ein Ding wegen WhatsApp oder irgendwas, so einen Status zu posten. Ich bin immer sehr skeptisch von jungen Müttern oder überhaupt, also gerade gewordenen Müttern, so mit Kinderfotos im Status oder sonstiges. Gerade so in der Zeit von KI, wo ich einfach nur sage, hier, mach mir mal aus dem mit dem Gesicht irgendwas. Habt ihr sowas jetzt auch schon? Also ist schon mal irgendwas vorgekommen, dass du jetzt KI-generierte Sachen irgendwie kommen?
Ja, natürlich. Das wird auch, denke ich, perspektivisch immer mehr eine Rolle spielen. Für die Beurteilung oder rechtliche Bewertung von Kinderpornografie ist es erstmal unerheblich, ob das Bild KI-generiert ist. Wenn es so nah am wahren Geschehen dran ist oder so echt ist, dass man glauben könnte, es sei nicht künstlich, dann wird es weiterhin auch rechtlich als kinderpornografische Abbildung gedeutet oder bewertet. Schwierig wird es, wenn dann wirklich jemand aus seiner Fantasie heraus eben beispielsweise mit solchen Bildern und sich selber dann dazu projiziert und dort irgendeine Missbrauchshandlung von der KI generieren lässt. Hat er jetzt dieses Kind missbraucht, also für uns Ermittler, oder ist das KI generiert? Da ist es für uns wichtig. Und es könnte perspektivisch auch mal eine ganz interessante Verteidigerstrategie sein. Nee, an dem Kind, kennt er gar nicht. Das hat er über eine künstliche Intelligenz erstellen lassen. Aber das ist etwas, ja, das ist Kristallkugelguckerei. Also da müssen wir sehen, wo die Reise hingeht. Aber tatsächlich gebe ich dir völlig recht mit diesen Influencer-Mummies und auch die Bilder, die ich eingehend erwähnt habe. Ne? Ja. Das Bild für die Oma irgendwie aus der Badewanne, das gehört zur Oma. Aber das muss weder in irgendeine Story, noch muss das irgendwo hochgeladen werden. Also das muss nicht in die Öffentlichkeit geraten. Und nicht nur, weil man da irgendwie vielleicht dann noch irgendwelche unschönen Sachen mit diesem Bild anstellen könnte, sondern auch, weil dieses Kind überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat zu entscheiden, möchte ich das eigentlich? Möchte mein 18-jähriges Ich, das die Badewannenbilder, als ich 4 war, irgendwie in der Instagram-Line meiner Mutter sind? Ja. Also denken wir doch da mal weiter. Also ja, das Kind fragt keiner, ne? Und von daher finde ich das auch sehr, sehr schwierig.
Also da ist KI ja Gott sei Dank noch, also ein bisschen, dass es vor sexuellen Sachen ja immer noch sehr, oder da viele KI-Plattformen ja immer noch einschränken, Gott sei Dank. Aber ja, wer weiß, wie lange.
Ja, aber gut, die Platzhirsche.
Ja.
Aber es wird auch anderes geben.
Ja, deswegen meine ich ja. Also bis sich da wieder Umwege gefunden haben, das ist ja
Ich habe da mal eine ganz interessante Debatte mit jemandem geführt, der meinte, was ist denn, wenn man präventiv KI-Bilder herstellen würde, wo dann keine echten Kinder, also keine Fotos von Kindern wäre, um dagegen zu gehen. Da habe ich gesagt, naja gut, aber an wem orientierst du dich denn dann? Und was ist denn dann deine Vorlage für so ein KI-generiertes Bild? Das ist ja trotzdem immer noch, was stellst du denn dann da auf diesen Fotos, ist ja die große Frage. Weil, wie du es ja auch ganz zu Anfang meintest, das, was ja diese Menschen sich da angucken, ist ja immer eine Missbrauchsdarstellung. Also ich persönlich finde, es macht die Sache nicht besser, wenn das jetzt ein KI-generiertes Kind ist, was in einer sexuellen Handlung mit einem Erwachsenen gezeigt wird oder sowas.
Also der beste präventive Ansatz kann einfach nur sein, allein potenzielle Betroffene stark zu machen. Alles andere wird uns nicht gelingen. Wir müssen als Gesellschaft manche Sachen auch einfach ertragen.
Ja.
Und wir müssen einfach auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die diese Neigung haben. Und das sind auch nicht immer böse Monster. Viele hadern sehr damit, dass sie so ticken, wie sie ticken. Also ich habe in den letzten 14 Jahren einige kennengelernt, die auch aufgrund ihrer Neigung schon diverse Suizidversuche hinter sich hatten oder so. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es auch schon durchaus ein Dilemma, wenn man ausschließlich kernpädophil ist. Heißt also, man kann sich sexuell nur an kleinen Minderjährigen irgendwie stimulieren. Jeder erwachsene Mensch hat ein gewisses sexuelles Bedürfnis. Wir brauchen das auch. Das ist auch Stressabbau. Das gehört zu unserer Seelenpflege dazu, unserer Psychohygiene. Und wenn ich überhaupt gar keine Möglichkeit habe, das auszuleben auf legale Art und Weise, dann ist das auch ein Dilemma. Das ist, als wenn ich jetzt einer heterosexuellen Frau sagen würde, so, also mit Männern ab morgen nicht mehr, such dir was anderes.
Ja.
Dann würde das wahrscheinlich bei dir nicht lange dauern. Ich will ja nichts unterstellen, aber dann würde ich irgendwann mal vorbeikommen und würde vielleicht auch mal irgendwie ein paar Schmuddelhefte, die du nicht haben darfst, unter der Matratze finden, weil du eben so gepolt bist, wie du gepolt bist. Es gibt einen Großteil unserer Tatverdächtigen, ist aber nicht mal heterosexuell, muss nicht sein. Viele sind einfach auch nur Pornografie Sammler. Die sammeln alles, was irgendwie extrem ist. Das kann alles Mögliche sein. Auch da sind ja Fantasie, ich sage immer, nichts Menschliches ist uns fremd. Und dann gibt es halt auch diejenigen, die haben schon auch eine pädosexuelle Orientierung, haben aber noch was anderes, worauf sie zurückgreifen können. Meinetwegen sind sie homosexuell oder sie sind heterosexuell, finden aber je jünger, umso besser, schon schöner, können auch mit einer Frau eine erfüllte Sexualität haben.
Ja.
Das sind die, wo man auch noch so ganz gut therapeutisch rankommt. Und ich bin, wie gesagt, kein Psychologe, aber das sind einfach nur so meine Erfahrungswerte. Die kann man irgendwann mal einfangen. Aber für alle anderen, die tatsächlich nur diese Neigung haben, die befinden sich auch in einem großen Dilemma. Die haben sich das nicht ausgesucht.
Ja, ja.
Und müssen tagtäglich damit leben und im Grunde mit einer ständigen Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle wie ein trockener Alkoholiker.
Ich habe noch so eine Sache im Kopf. Wie gehen wir oder wie geht man als Betroffener polizeilich vor? Ich bin jetzt ein erwachsener Jugendlicher oder sonstiges.
Du bist ein erwachsener Jugendlicher.
Na, nicht jetzt, ich in dem Fall.
Ein Komma.
Also, ja. So, und man kriegt jetzt oder irgendjemand kriegt jetzt ein Bild eines Minderjährigen zugeschickt, was ich jetzt erstmal in dem Moment ja vielleicht gar nicht haben wollte. Aber dann bin ich ja im Besitz diesen Bildes. Also wie gehe ich denn vor? Ich kann es ja jetzt nicht sagen, hier Mutti, ich schicke dir das jetzt und dann verbreite ich das ja gleich wieder mit.
Ja.
Also wie gehe ich polizeilich da vor?
Unaufgefordert sowas zugesandt zu bekommen, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das kann im Klassenchat sein, kann aber auch irgendwie in einem anderen Zusammenhang sein. Solltest du unbedingt anzeigen. Weil am Ende, egal welcher Dienst es war, hast du vielleicht auch schon oder hat der andere mit dir als Empfänger einen NCMEC-Report ausgelöst und du solltest es melden und dann auch sagen, ich wollte das nicht und hier ist es. Auf keinen Fall weiterschicken und tatsächlich auch nicht irgendwie in den eigenen Dateien jetzt abspeichern oder irgendwas, sondern da in diesem Chat oder in dieser E-Mail drin lassen, bis die Vernehmung bei der Polizei erfolgt ist, bis das gesichert worden ist und dann nicht sie weg damit.
Wie machen wir das denn? Also ich kann mir ja auch nicht von den Betroffenen,
wenn
jetzt jemand zu mir kommt und ich jetzt die Anzeige aufnehme und mir jemand, ich kann ja jetzt nicht sagen, das Handy sichere ich im Original.
Ja.
Wenn ich mir das jetzt weiter schicken kann.
Das kannst du nicht beantworten. Dann klopft es morgens um 6. Dann heißt es guten Morgen.
So, aber ich kann mir als Polizeibeamter jetzt nicht auch das Bild schicken lassen, dann habe ich es ja genauso jetzt schon wieder.
Genau, nicht irgendwie weiterschicken oder irgendwas.
Ja.
Also so aus rein Funkwagensicht ist auch eine Variante, wenn es jetzt wirklich Klassenchat ist und die sind alle Beteiligten sind unter 14. Dann ist es auch smart, dass einfach diesen Chatverlauf, wer hat das da in diese Klassenchat gestellt, fotografisch zu sichern, dann reicht uns das.
Screenshot zu machen oder irgendwas, dann.
Ja, den aber dann nicht weiter mailen.
Ja, also wenn das ist wieder genau so ein Dilemma jetzt.
Dann nimmst du bitte dein dienstlich geliefertes Mobiltelefon, machst davon dieses eine Foto und zwar nur zur Beweissicherung und veranlasst dann, wenn die wirklich alle unter 14 sind und niemand irgendwie strafrechtlich belangt werden kann, dass dann der große Löschmarathon stattfindet.
Ja.
Einmal alle im Klassenzimmer zusammen und jetzt machen wir mal einen Klassenchat auf und jetzt wird gelöscht. Und am besten noch der Banknachbar guckt nochmal rüber, ob der das nicht noch irgendwo aus den Gelöschten dann wieder herstellt.
Nochmal in die Löschten reingehen, nochmal in alle Dateien gucken. Ne?
Also wirklich, das ist dann der Ansatz.
Ja, wir
kassieren jetzt
denn?
Nicht bei der nicht ganzen Schulklasse die Handys ein. Also bei
kleinen. Aber wenn so ein Löschvorgang so startet, steht die dann neben jedem Schüler und wartet, bis der das irgendwie alles gelöscht hat und dann macht ihr den nächsten? Oder?
Dann hätten wir ja wahrscheinlich nichts anderes
zu tun. Also, das deswegen, ich weiß, ja. Stell ich mir sowas vor?
In der Regel wird das in den Schulen pädagogisch geklärt. Also ja. Da ist dann der Funkwagen, der uns anruft und sagt dann einfach nur, bitte stellt sicher, dass die Klasse löscht. Und dann geht meistens der Kollege vor Ort dann zur Schulleitung oder zum Klassenlehrenden da und sagt, hier, pass auf, also bitte alles löschen. Aber wir müssen uns auch einfach klar machen, wir mit jeder gelöschten Datei, wir kriegen es ja nicht weg. Also das war in der Zeit der VHS-Kassetten irgendwie fühlte sich das etwas endgültiger an. Die VHS-Kassette, die man eingesammelt und verschrottet hat, die war dann wirklich weg. Aber im Grunde löschen wir immer nur die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie.
Ja, wenn ich mir Handy, dann im Handy selbst zuletzt gelöscht, dann ist es noch irgendwo auf einer Cloud und weiß ich was, was irgendwie synchronisiert miteinander.
Ich möchte das auch nicht wissen, manchmal schicken mir Freunde Fotos von mir, wo ich denke, wo hast du das denn her, bitte? Ja, das habe ich in irgendeinem Ordner gefunden. In meiner Fotogalerie ist ja nichts drin, also wirklich nicht, da ist... viele Hundefotos, Essen, was ich aber immer nur so, weil das will ich mal kochen und sowas. Also ich denke dann auch immer, wo haben die Leute diese Fotos her? Aber in irgendeiner Cloud, irgendwo lässt sich immer noch mal irgendwo auf einmal irgendwas finden. Emmy, ich weiß nicht, also wir könnten wahrscheinlich Stunden über dieses Thema sprechen.
Ja, tatsächlich.
Ich bin sehr gespannt, wie diese Prävention irgendwann aussehen wird. Ich möchte mir das auf jeden Fall angucken, weil ich habe da so einen anderen Gedanken noch zu, dass ich mich dann immer an meine Schulklassen so erinnere und die gesagt haben, weißt du ganz genau, wenn es hieß, auch so Drogenprävention oder Verkehrsprävention oder wenn Schüler XYZ mal wieder Scheiße gebaut hat und dann musste die Polizei kommen und dann hieß es immer nur, boah, ja, die Bullen kommen, gar keinen Bock. So, weißt du, und ich habe mir so immer, auch wenn Prävention war, wenn man nur so, was will er, sie uns denn jetzt hier erzählen, sag mal ganz ehrlich. Und ich immer so, hört's euch doch bitte einfach an, ne? Also ich bin sehr gespannt darauf, wer dann da kommt und wie das dann aussieht, weil es muss ja die Kids auch catchen und die Kids sind hard to get heutzutage, finde ich, gerade was Polizei angeht. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was da in Zukunft auf die SchülerInnen zukommen wird, weil ich es ein sehr wichtiges Thema finde.
Ja. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal anfangen.
Ja, das und dann...
Ich glaube, es ist jeder kleine Schritt ist besser einfach, als das weiter eskalieren zu lassen.
Du, sobald ein Go für eine Konzeption da ist, das ist schon ein Riesenschritt.
Aber es geht einfach viel zu schnell in der heutigen Zeit. Ja, einmal kurz irgendwie falsch geklickt, einen falschen Gedanken beim Abschicken gehabt, schon ist es weg so.
Ja, ich sag das ja auch immer, weil gerade bei diesen Kindern, die das weiterschicken, dann mit irgendwelchen blöden, wirklich blöden und albernen Kommentaren, so hihi, ne? So,
ja, klar.
Die wollen kein Unrecht tun oder irgendwas. Das ist dieser kleine Moment, wo ich mal sage, da hat
Das ist eine lustige Situation, die gerade gewesen ist.
Ja, und auch auf der, was trauen wir denn auch? Also nochmal, ne? Ich bin die Letzte, die das Thema flapsig angeht und sowas. Aber was erwarten wir denn auch? Ich finde, ja, Kinder sind wunderbar. Kinder sind toll und haben tolle Bauchgefühle. Also das meine ich völlig ernst gerade. Aber was erwarten wir denn von Grundschülern? Also an einem großen Intellekt von wegen. Natürlich haben die ein moralisches Verständnis und sowas. Aber ich erwarte jetzt nicht von einem Achtjährigen oder einer Achtjährigen, dass der da irgendwie das große Ganze dahinter sieht, wenn in so einem Chat was kommt. Auch nicht von einem 12-, 13-jährigen Kind vielleicht schon, aber ihr wisst doch, was ich gerade sagen möchte,
ja, aber
oder?
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt diesen einen Spaßvogel in der Klasse, der Pech beim Denken hat und das in diesen Klassenchat stellt. Und es gibt noch ein paar andere in der Klasse und viele sind davon schockiert. Viele sind auch schockiert davon. Und wir reden ja hier immerhin nicht irgendwie von Nackedei-Spaß-Memes oder Quatsch. So, sondern tatsächlich, auch wenn sie viral sind und heutzutage gefühlt in keinem Klassenchat fehlen, aber irgendwann taucht es da immer wieder auf, aber es gibt tatsächlich auch Kinder, mit denen macht das was.
Absolut.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja diese schöne Statistik, wo man sagt, ja, in jeder Klasse gibt es zwei Kinder, die in irgendeiner Form schon mal von sexueller Gewalt betroffen waren. Wenn die solche Bilder sehen, retraumatisiert das möglicherweise auch. Also von daher, ja, der dringende Appell. Wir wissen, dass diese Kinder das nicht tun, um irgendetwas Strafbares zu tun.
Da gebe ich dir recht. Das wollte ich damit sagen. Ne? Ich wollte jetzt hier nicht da irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich nicht Kindern zutraue, irgendwie.
Deshalb brauchen wir halt wirklich auch Unterstützung von Eltern. Begleitet eure Kinder durch dieses Internet, macht sie auf Gefahren aufmerksam. Und was auch ein großer Knackpunkt immer wieder ist, ist, klärt sie zeitgerecht und angemessen sexuell auf.
Ja, absolut.
Wenn ich weiß, dass mein Körper nur mir gehört und dass es Körperteile gibt, wo ich den absoluten Anspruch habe, dass nur ich darüber entscheide oder der Kinderarzt beim Impfen, dann habe ich schon eine ganze Menge gewonnen. Und auch wenn ich weiß, dass man mit einem Penis nicht nur pullern geht, aber dass das Sachen sind, die was für Große sind, dann habe ich auch schon ganz doll gewonnen. Und einfach, Kinder haben diese Fragen und die sehen ja auch, dass Frauen anders aussehen als kleine Mädchen. Ja. Die stellen Fragen und die muss man einfach nur immer bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu ihrer Zufriedenheit beantworten, ohne dass man gleich das ganz große Aufklärungsbuch von 1970 rausholt.
Ja, natürlich.
Das braucht ja keiner, ne? Aber einfach immer mal, bist du mit dieser Antwort so zufrieden oder brauchst du noch ein bisschen mehr?
Ja.
Wirklich dieses auf das Kind eingehen und immer altersgerecht und angemessen aufklären.
Wir haben auch immer den Kids gesagt, gesagt, alles, was sich komisch anfühlt, also schon vom Gefühl her, nicht, ja. Es muss ja nicht mal irgendwie eine Berührung sein, alles, was sich für dich auch komisch anhört, das sagst du uns sofort. Also gerade unseren neurodiversen Kindern haben wir das immer gesagt. Wenn dir irgendwas komisch ist, und das ist total süß, weil manchmal hast du natürlich dann Sachen gehört, wo du dachtest so, ach Hase, ne? Aber trotzdem haben wir immer gedacht, alles richtig gemacht, weil für sie war das oder für ihn war das in dem Moment komisch. Und dann kann man das ja erklären und sowas, aber zumindest hat anscheinend dieses Kind gerade das Vertrauen in uns als pädagogisches Personal, dass es gerade zu uns kommt, weil irgendwas war jetzt heute nicht so wie immer. Es geht ja auch nicht immer nur um sexuelle Belästigung, es geht ja auch um Diskriminierung auf ganz anderen Ebenen. Und das kann man auch jetzt mal weg von Kindern mit einer Neurodiversität irgendwie sehen, dass man auch, also auch Mobbing, Markus, du hast das mal angesprochen in unserer CSD-Folge, dass wenn es aufgrund der Sexualität, der eigenen Sexualität diskriminiert wird, ob man jetzt transgender ist oder ob man queer ist, jetzt im Großen und Ganzen, wenn man eine andere Hautfarbe hat, eine andere Religion, also da immer, ich glaube, das ist das große Ganze, eine Sensibilisierung herzustellen, um präventiv vor jeglicher Form von Diskriminierung, Belästigung oder irgendwelchen anderen Formen, die gegen die Menschenwürde sprechen, zu arbeiten.
Ja, sowieso, was ich mitnehme, falls mal irgendwie es in Richtung Familie geht, es ist halt nicht nur Aufklärung, was ist Sex oder irgendwas, aber dieses ganze Drumherum, was du eben auch meintest, es ist einfach ein bisschen weitreichender heutzutage einfach schon ist, dass man sich einfach vielen Situationen ein bisschen gewahrer ist dann dabei.
Ja, es sind tatsächlich solche Basics, das, was du beschreibst mit dem Vertrauensverhältnis zu euch als pädagogisches Personal. Mhm. Dieses Vertrauensverhältnis erwarten wir als Eltern beispielsweise von unseren Kindern schon einfach nur deshalb, weil sie unsere Kinder sind. Mhm. Aber das ist nicht so selbstverständlich. Durchaus, man merkt den Unterschied, ob in dieser Familie eine Gesprächskultur herrscht. Also einfach so diese abendlichen, wir haben alle viel zu tun. Aber diese Kinder haben auch viel zu tun. Also so ein Schultag ist jetzt auch nicht ohne. Bei abendliche, wie war dein Tag, Gespräche? Und dass man sich als Eltern dem Kind gegenüber auch öffnet, man muss da jetzt wirklich nicht jedes Detail aus dem nervigen Büroalltag schildern, aber dass das Kind das Gefühl hat, hey, meine Mama, mein Papa, die nehmen mich als Gesprächspartner ernst. Mhm. Die erzählen mir was von euch. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, waren solche Fragen immer mehr so eine Vernehmungssituation. Und wie war es in der Schule? Ja, okay. Hausaufgaben schon erledigt. Da wurden ja nur die harten Fakten abgeklärt. Also einfach, dass mal auf mich jemand zugegangen wäre und hätte gesagt, oh, war das ein Tag, ne? Also der ist mir ja heute fürchterlich auf die Nerven gegangen, dann hat das Essen nicht geschmeckt und auf dem Rückweg habe ich noch einen Strafzettel kassiert und meine Güte, also heute nur noch duschen gehen und higher bouts. Dann signalisiere ich, mein Kind, auch wenn es erst 8 ist, ist für mich ein vollwertiger Mensch und ich erzähle, gebe was von mir preis und da baue ich eigentlich schon die Grundlage dafür, das ist keine Garantie, aber dass dieses Kind, wenn es selber irgendwie komische Begegnungen der dritten Art hat, vielleicht dann auch mal irgendwann auf mich zukommt und sagt, übrigens, ich hatte heute so einen Tag und da war so ein komischer Typ im dreckigen Unterhemd an der Bushaltestelle. Und ich würde es wissen wollen.
Ich auch.
Ja.
Ach, Emmy.
Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja. Sehr, sehr gerne.
Und Lisa möchte ich bestimmt noch irgendwo für einladen, bevor sie es wieder vergisst.
Oh Mann, hätte ich jetzt wirklich.
Siehst du, ich wusste es.
Hätte ich jetzt wirklich. Emmy. Wir laden dich hiermit herzlich in unsere Weihnachtsfolge ein. Es gibt Glühwein aus dem Gruppenwagen.
Das klingt unwiderstehlich.
So, hiermit ist die Einladung ausgesprochen. Wir freuen uns sehr, wenn du kommst.
Na, dann würde ich mich vielleicht für die Einladung dann an diesem Tag revanchieren und ein paar Kekse mitbringen.
Ach, guck
so,
mal.
Selbst gebacken.
Also ich sehe das Event schon vor mir, wie es entsteht.
Es ist vor Vorweihnachtszeit auf jeden Fall. Ja. Okay, jetzt mal hier Schluss mit lustig.
Wir
verabschieden uns.
Ein schönes Wochenende.
Auf Wiedersehen.
Euch auch.
Auf Wiedersehen.
Auch.
Bis dann. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Tschüss.